Hengstmann, der Podcast.
Folge 210, Berlin hirnfrei.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht. Und was wäre ein Politikpodcast, der Lucke und Hengstmann heißt, ohne den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke? Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, und wir haben uns ja vor 3 Tagen schon gehört, da haben wir schon so wichtige Sachen besprochen. Ich bin jetzt gerade auch dabei, Ungarisch zu lernen, was ja gar nicht so leicht ist. Ja, das ist ja eine komplett andere Sprache. Ja, also unsere Sprachfamilie reicht runter bis nach Indien.
Mhm.
Ja, während das Finno-Ugrische, also das in Finnland, Estland und Ungarn gesprochen wird, was komplett anderes ist. Die haben ja im Prinzip nicht mal Wörter.
Ich habe, als ich Abitur gemacht habe, da gab es ja noch diese Schinken, diese Vorlesungsverzeichnisse, die man sich irgendwie bestellen konnte. Also quasi ganz, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, ganz Baden-Württemberg war in einem so ein Wälzer Vorlesungsverzeichnis oder, nee,
Fächer. Von den ganzen Unis oder
nee,
wie?
Nee, Fächerverzeichnis, Vorlesung ist natürlich das, ja. Fächerverzeichnis, was man wo studieren kann, nee, ganz Deutschland sogar. So, und dann, das lustigste Fach war für mich immer Finno-Ugristik. Ich wusste nicht, was das ist. Was ist ein Finno-Ugristik?
Das wurde an baden-württembergischen Schulen unterrichtet?
Nein, Universitäten.
Ah ja, gut, okay. Also, wir sind
bist du gerade Alice Weidel und isst einfach?
Ich bin völlig bescheuert. Keine. Ich habe nur einen Apfel liegen, das ist dumm. Es gibt nichts Dümmeres, als einen Podcast zu essen. Doch, einen Podcast zu... Egal. Wir gehören dem sogenannten indoeuropäischen Sprachraum an.
Ja.
Ja? Das alle Sprachen, die in Europa gesprochen werden, die arabischen Sprachen gehören dazu, die indischen, die Hindu-Dialekte gehören dazu, das Slawische, alles eine große Sprachfamilie. Der indoeuropäische Sprachraum ist quasi der mit Abstand größte Sprachraum auf der ganzen Welt.
Mhm.
Dann kommt halt das, das heißt ja Sina, also die Chinesen, die sogenannten chinesischen Sprachen.
Sinologie, ich weiß es noch wegen, weil es damals auch im Vorlesungsverzeichnis stand.
Genau. Und dann gibt es die finno-ugrische Sprachfamilie. Finnisch, Ungarisch, finno-ugrisch. Das ist was ganz Eigenes. Kein Mensch weiß, wo das herkommt. Es kann tatsächlich sein, dass Erich von Däniken recht hatte und dass das von den Außerirdischen kommt.
Ja, klar.
Es ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und es weiß auch keiner, das sind ja, also es gibt, wie viel Finnen gibt's?
5 Millionen ungefähr.
So, also gibt es nicht mal 20
und
Millionen
wie viel
Menschen?
Ja, 1,5 Millionen.
Ja, wollte ich gerade sagen, es gibt nicht mal 20 Millionen Sprecher.
Mhm.
Der Sprachfamilie Finno-Ugrisch gegen 3 Milliarden indoeuropäische SprecherInnen. 3 Milliarden? Ja, doch, 3 Milliarden müsste.
Ja, also.
2 Milliarden.
Insofern können die stolz sein, dass sie so lange durchgehalten haben.
Richtig, ja. Und das ist Finno-Ugristik.
So, gut, also darüber haben wir gesprochen. Jetzt
genau.
habe ich gehört, der Peter Mojor, der hat jetzt sogar den Staatspräsidenten, weil es natürlich auch so ein Orban-Speichellecker ist, den hat er jetzt zum Rücktritt aufgefordert. Also, es ist schon so, dass der Staatspräsident schon so ein Veto-Recht hat, beziehungsweise einfach sagen kann, ja, ich habe gerade keine Zeit, dein Gesetz zu unterzeichnen, komm nächstes Jahr wieder. Und jetzt könnte man denken, dass er dann quasi von ganz oben, nämlich von Orban, die Ansage kriegt, sich genauso zu verhalten. Der Präsident ist ja indirekt gewählt, also vom Parlament in Ungarn und für 5 Jahre. Und die Amtsperiode ist natürlich nicht deckend. Also der würde erst nächstes Jahr auslaufen.
Also das hieße jetzt im Prinzip, wenn der richtig einen auf Krawall macht, hieße das jetzt 1 Jahr Stillstand in Ungarn.
Ja, das wird halt befürchtet. Ich weiß nicht, man kann natürlich als Parlament dann auch gegensteuern und den Präsidenten quasi für temporär amtsunfähig erklären. Also ich weiß nicht, im Impeachen geht glaube ich nicht, aber einfach zu sagen, nee, das unterzeichnet jetzt jemand anders, zum Beispiel der Parlamentspräsident als Vertreter. Also das
Wie ist denn
geht
das
schon.
In Deutschland? Wie ist denn das in Deutschland, wenn Steini keinen Bock hat?
Der wird vertreten vom Bundesratspräsidenten. Also wenn man im Bundesgesetzblatt nachschaut, was du vielleicht manchmal tust, dann haben manche Gesetze auch die Unterschrift nicht des Bundespräsidenten, sondern des Bundesratspräsidenten.
Ja, aber wenn Steinmeier sagt, ich unterschreibe das nicht, können die einfach sagen, dann unterschreib du.
Naja, er muss, also ich unterschreibe das nicht, darf er nicht sagen. Er sagt, ich unterschreibe das noch nicht, sondern ich kann es mal nach Karlsruhe geben. Das hat ja Horst Köhler in ein, zwei Fällen gemacht. Das war die Flugsicherung, die ist ja dann auch für, also die Privatisierung der Flugsicherung ist ja dann auch für verfassungswidrig erklärt worden. Und zum Beispiel auch diese EU-Verfassung, die Ratifikation der EU-Verfassung hat er auch erstmal nach Karlsruhe gegeben und dann stellte sich raus, in Frankreich und den Niederlanden sagen die Leute nein. Deswegen hat nicht mal Karlsruhe den Fall angenommen. Also das ist einfach so verschwunden, obwohl es offiziell ratifiziert war. Und sind aber Sonder- und Einzelfälle. Das darf man nicht einfach so sich weigern.
Echt jetzt? Also er hat kein Vetorecht in dem Sinne. Genau. Wer ist Präsident in Ungarn? Möschbrosch Öschöschögere oder was?
Ja, ich glaube, da hast du alles korrekt richtig gesagt gerade.
Ja, ja.
Ehrlich gesagt, der ist so unwichtig, dass ich mir den Namen gar nicht gemerkt habe.
Ist auch völlig egal. Wird natürlich nicht zurücktreten. Ne? Also ich würde es nicht machen.
Im Moment, der ist ja nicht nur ein Jahr, sondern die Vorgängerin ist ja 2024 zurückgetreten.
Stimmt, also der muss da weg.
Bis 29. Also irgendwie ärgerlich. Aber es gab auch noch Wahlen überall woanders.
Ganz kurz, ja. ich möchte ganz kurz eine Personalie mit dir kurz andiskutieren, die mir jetzt so in den letzten 3 Tagen aufgefallen ist, wo ich so dachte, kann es sein, dass JD Vance das ärmste Würstchen aller Zeiten ist? Also ich habe in der letzten Zeit niemand so viel Versagen sehen wie JD Vance.
Stell dir vor, in Ungarn hätte man ihn Armin Gulaschet nennen können.
Ja, stimmt. Ja, also er hat Ungarn verkackt, er hat den Iran verkackt, er hat ja alles verkackt. Jetzt nicht, und das, da kommt er nicht mal aus eigener Unfähigkeit. Wahrscheinlich ist er im Rahmen seiner Möglichkeiten gar nicht mal so unfähig, aber ey, Alter, der reißt sich den, ich mag den nicht, aber der reißt sich den Arsch auf und erntet überall nur Spott und Hohn. Also wir haben ja schon überlegt, ob wir die AfD Sachsen-Anhalt so weit kriegen, dass die JD Vance hier als Wahlkampfhelfer einladen. Und der würde sogar kommen.
Ja. Dann redet er auf diesem Platz vor dem Landtag und dann würde nicht mal der Landtagspräsident Schellenberger extra auf den Balkon gehen, wie beim Roland-Kaiser-Konzert.
Ja, nee, aber jetzt mal, ich glaube, das ist das ärmste Würstchen, was also...
Naja, der wird halt von Trump dahin geschickt, weil also vor allem die Verhandlungen in Pakistan waren ja dazu gedacht, um ihn zu demütigen, beziehungsweise schon auch, um da jemanden hinzuschicken, aber komplett unvorbereitet, wie alle diplomatischen Missionen dort sind, ja, was wird dann rauskommen? Da gab es ja sogar 2 verschiedene Versionen für den Waffenstillstand, nämlich in der englischen oder israelischen Version war Libanon, also der Kampf mit der Hisbollah, nicht drin und deswegen ging der Kampf dort weiter. Und in der pakistanischen oder auch der Farsi-Version war das mit drin. Also so machen die da ihre Außenpolitik. Das ist natürlich Blödsinn.
Ja.
Aber
ja. Apropos, ja. Entschuldigung, wolltest du noch was zu JD Vance sagen?
Nee, aber also, ich meine, er kann ja schon froh sein, dass er als Vizepräsident irgendwie vorkommt, weil andere Vizepräsidenten werden irgendwie ganz weggesperrt und kriegen gar nichts. Also insofern...
Es gibt so ein paar historische Dokumentationen, zum Beispiel den Spielfilm Dave mit Kevin Kline und Ben Kingsley, wo Kevin Kline so eine Doppelrolle spielt als amerikanischer Präsident. Er spielt den Doppelgänger. Der amerikanische Präsident ist ein Böser. Also er ist ein Böser. Das ist ein Ficker. So, also der Bums, alles. Der Film ist zufällig in der Clinton-Ära erstanden. Wo das wohl herkommt. So, und
ich
da glaub, ist der
da
Vizepräsident gespielt von Ben Kingsley.
Frühere Präsidenten. Ja.
Genau. Und Ben Kingsley ist der Vizepräsident. Und da wird klar, und auch beim anderen Film, habe ich jetzt gerade vergessen, ist egal, wird klar, die Vizepräsidenten haben nichts zu sagen. Gar nichts. Die sind ja, also die sitzen ja immer im Repräsentantenhaus, nee, im Senat, ja, nee, im Repräsentantenhaus.
Im Senat, also wenn die Mehrheit knapp ist oder gar 50-50, dann muss der Vizepräsident quasi immer dieses Tiebreak-Veto geben. Also das war ja Kamala Harrisons wichtigster Job, die ist ja die Rekordhalterin im Tiebreak-Breaken. Also die musste immer die 51. Stimme für ihre Seite da abgeben, wenn die Mehrheit größer ist, muss man das nicht. Da kann das also ein eigens gewählter sogenannter Präsident pro tempore, also ein das ist dann der, der das Sagen hat, wenn die Vizepräsidentin nicht da ist.
Genau. Ja, egal. So, das nur ganz kurz. Ich habe das bloß gestern nochmal im Radio gehört, wie die das ausgewertet haben. Und Trump hat den ja wirklich ins Messer laufen lassen. Also, wenn er Erfolg gehabt hätte, was extrem unwahrscheinlich war, hätte Trump es als seinen verkauft. Und so war klar, es war nicht Trump, es war Vance.
Ja, aber also Hegseth ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, derjenige, der als nächster weg muss, weil er diesen Krieg ja angeblich angefangen hat, laut Trump. Also,
genau.
Wenn es ein Fehlschlag ist, dann haben es immer andere angefangen, das kennen wir ja.
Genau. So, jetzt gehen wir mal zu den von einem uninteressanten Menschen und völlig verfehlter Politik, gehen wir mal zu völlig uninteressanten Wahlen und dann kommen wir noch ein bisschen zu verfehlter deutscher Politik. Wo wurde denn überall gewählt, Tillmann?
Ja, also am Sonntag wurde auch in Peru gewählt, beziehungsweise wow. Die haben dann auch gesagt, oh, hier geht alles schief, lass uns den Montag noch mit dranhängen. Also,
echt? Ja. Das sind ja Berliner Verhältnisse.
Ja, also wird bald eingemeindet. Ja, und es ist so, da gibt es eine Dauerkandidatin, die heißt Keiko Fujimori. Und jetzt darfst du sagen, was dir der Name...
Das ist eine Japanerin.
Ja und nein, also ihr Vater hieß Alberto Fujimori oder Fujimori, wie er sich immer genannt hat. Und kam aus Japan, hat irgendwie seinen Geburtsort gefaked, aber es war dann irgendwie später klar, er ist doch japanischer Herkunft. Das war ja ein Präsident, der dann auch in Peru ist die Faustregel, jeder Ex-Präsident kommt in Haft, also insofern sollte man dieses Amt gar nicht so anstreben, das stimmt wirklich. Aber also der war nun das Paradebeispiel für den schlimmsten und schlechtesten Präsidenten der letzten Jahrzehnte. Autoritär und hat also diesen Bürgerkrieg sehr blutig geführt. Und seine Tochter ist irgendwie Dauerkandidatin, ist jetzt zum vierten Mal angetreten. Und die gewinnt immer ungefähr knapp die Hälfte der Stimmen. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, sie kann froh sein, dass sie nie gewinnt, weil sie deswegen noch in Freiheit ist. Und jetzt eben auch, also es kommt eine Stichwahl im Juni, aber jetzt wird sie da auch in die Stichwahl einziehen, gegen einen anderen Rechtsaußenkandidaten. Es ist ähnlich wie in Ungarn, da tritt rechts gegen rechts an und man muss irgendwie hoffen, dass rechts gewinnt. Ja,
nicht ganz so rechts.
Ja, ehrlich, wobei diesmal würde ich...
Immer die Frage, von wo man gucken tut.
diesmal würde ich ihr sogar die Daumen drücken, weil ihr Gegenkandidat wird von Trump, oder eigentlich müsste J.D. Vance dann natürlich wieder da auftauchen. Also da ist es noch spannend wert, ob sie diesmal es schafft, aber wahrscheinlich nicht. Naja, und...
Genau. Quasi, weißt du, wer Menderes Bakshi ist?
Nee, also Menderes, genau, das ist der immer überall mitmacht.
Genau, also bei Deutschland sucht den Superstar hauptsächlich, aber genau.
Ja,
also, das ist quasi die... Sie ist der Menderes Bakshi der peruanischen Präsidialpolitik.
Ja, okay. Ja, wie gesagt, und die, also wenn man sich die letzte, also es ist auch wie in den USA oder wie, wo haben wir es neulich gehabt, wo es eine feste Amtsperiode ist. Die beginnt immer am 28. Juli in allen Jahren, die mit Rest 1 durch 5 teilbar sind. Also auch dieses Jahr. 28. Juli ist der Unabhängigkeitstag von 1821 und seitdem nicht, aber seit ein paar Jahren ist an dem Tag eben die feierliche Amtseinführung. Und seit dem letzten 28. Juli vor 5 Jahren gab es 3 Impeachments. Also 3 Präsidenten sind nachgerückt. Also es gibt ja normalerweise eine Vizepräsidentin und die war aber auch schon verbraucht und dann dreimal abgesetzt.
Wie redest du denn über Frauen?
dreimal abgesetzt und also sehr dynamisches Land, kann man sagen.
Ja, schön. Also auch politisch mal
aber
was
auch
los.
Ein sehr weibliches Land, weil ungefähr die Hälfte aller Leute, die da irgendwie abgesetzt werden oder auch irgendwie was zu sagen haben, sind Frauen. Und da das so viele sind, sind es auch mehr Frauen als in fast jedem anderen Land der Welt, die schon mal an der Spitze standen.
Ja, aber
standen.
Schön. Schön divers, also gefällt mir.
Ja.
Ja?
Ja.
Also in Deutschland werden nach wie vor 92% aller Gewaltverbrechen von Männern verübt. Da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Diversität.
Ja, kannst du mal beantragen in Volksabstimmung, aber dazu kommen wir später.
Da möchte ich ganz kurz, entschuldige bitte, den großartigen Ricky Gervais zitieren, der hat ja 5-mal die Golden Globes moderiert und sagte bei einer Golden Globe-Verleihung, wenn man hier mal auf die Totenliste guckt, also der Schauspielerinnen und Schauspieler, die dieses Jahr gestorben sind oder der Celebrity, das sind ja hauptsächlich Weiße. Das ist mir nicht divers genug. Not on my watch. Naja, mal gucken, was nächstes Jahr passiert. Egal, weiter.
Weiter. Dann gibt es jetzt am Sonntag eine Wahl in Bulgarien. Das ist nichts Besonderes. Die haben vor anderthalb Jahren zuletzt gewählt und das ist schon die Rekordhaltbarkeitsdauer eines Parlaments in Bulgarien. Also die sind fleißig.
Also Bulgarien ist quasi das slawische Italien.
Ja, aber Italien wählt gar nicht so oft. Das ist quasi ein Vorurteil, was aus den 80er, 70er Jahren stammt.
Mhm. Genau.
Und seitdem wählen die eigentlich fast ungefähr alle fünf Jahre, also fast noch seltener als wir. Bulgarien stimmt's. Und da ist nämlich eine etwas unvorteilhafte Verfassungsregel in Kraft, die sagt, also es muss eine Regierung gebildet werden. Und da gibt es feste Regeln. Also erstmal muss der Präsident nach einer Wahl die stärkste Fraktion beauftragen, eine Regierung zu bilden. Nach einer Woche die zweitstärkste. Und nach einer weiteren Woche, wenn dann niemand die Regierung gebildet hat, dann darf er irgendjemanden, also dann darf er quasi seine Tür aufmachen und auf die Straße gehen und sagen, du. Und diese drei Schüsse hat er, oder sie, die Präsidentin, und dann, wenn das nicht passiert ist, dann muss neu gewählt werden und deswegen ist das so oft. Und ist auch diesmal so passiert. Diesmal kommt noch dazu, dass auch da ist die Präsidentendauer festgeschrieben, also die endet immer auch in jedem Jahr was auf zwei, was mit Rest 2 endet, mit Teilung durch 5. Und da ist im Januar der Präsident zurückgetreten und seine Vizepräsidentin übernimmt jetzt den Rest. Also das war ja auch, ist irgendwie ein Land, wo auch sehr viel passiert und dann doch wieder gar nichts. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Wahl genauso ausgeht wie die letzten 5 Wahlen. Also die dominierende Partei ist ja immer diese GERB, also von diesem, der auch sehr lange auch selber Regierungschef war, Borisov, der ist auch noch aktiv, aber der schafft es halt nicht, oder seine Leute, die er dann vorschickt, die schaffen es halt nicht, eine Mehrheit zu kriegen. Naja.
Was ist das für ein Typ?
Wenn man den sieht, Boyko Borisov, das ist ein Türsteher. Also, das ist ja jetzt.
Na, ist das so ein Trump? Ist es so ein Trump-Typ? Oder?
Nee, also der ist schon demokratisch konservativ, also Volkspartei. Ist auch pro-europäisch eigentlich, aber wie er aussieht, und natürlich ist er auch korrupt selber, aber es ist jetzt nicht so ein Orban oder so ein Fico oder wie die auch alle heißen. Aber viel mehr habe ich da jetzt auch nicht in Kenntnis zu bringen. Und dann ist noch interessant, in Kanada gab es zwar keine Gesamtwahl, aber eine Nachwahl in 3 Wahlkreisen und da haben jetzt die Liberalen ihre Mehrheit wiederbekommen, die sie also vor ein paar Jahren verloren hatten. Und das ist irgendwie ganz schleichend passiert durch Parteiübertritte und jetzt noch diese Nachwahlen. Und jetzt, ach cool, jetzt haben wir wieder keine Sorgen. Also so kann es auch gehen.
Na, aber wie ist da das politische System?
Da ist es im Wesentlichen so wie in Großbritannien, also mit einzelnen Wahlkreisen.
Okay.
Oder wie in den USA auch. Und halt mit Nachwahlen, also da gibt es keine Liste, sondern wenn da ein Wahlkreis frei wird, dann gibt es doch eine Nachwahl. Und es gab nämlich einen dieser Wahlkreise, da ist mit einer einzigen Stimme Mehrheit die Kandidatin gewählt worden. Und dann haben sie erst ein Gericht hat dann gesagt, also das Gericht auf Provinzebene, also in Quebec, sagte, ja okay, eine Stimme ist eine Stimme. Und dann kam aber ein bisschen raus, dass einige Wahlbriefe falsch bedruckt wurden und deswegen zu spät ankommen. Also irgendwie, was weiß ich, Hausnummer 8 statt Hausnummer 5 oder so. Und also es betraf eine Handvoll Wahlbriefe und aus dem Grund hat dann das oberste Gericht gesagt, das machen wir aber schön nochmal. Und jetzt hat sie mit 731 Stimmen Vorsprung gewonnen.
Okay.
Also,
Wo wurde denn noch gewählt?
Nirgends, aber es steht eine Abstimmung an in Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise in einigen Gemeinden von Nordrhein-Westfalen. Ich glaube,
also Großstädten?
Genau.
Nordrhein-Westfalen besteht ja nur aus Großstädten.
Ja, das stimmt eigentlich.
Und dem Sauerland, das darf man immer nicht vergessen.
Ja, und die wollen ja die Olympischen Spiele haben. Und in
Nee.
Nee?
Einzelne Leute wollen da die Olympischen Spiele haben. Das Schöne ist, schön bitte, da ging es um irgendeine Olympia-Abstimmung, Winterspiele in München. Und da waren die Münchner dagegen. Und wo Sven Hannawald dann sagte, brauchen wir jetzt in 4 Jahren auch nicht nochmal abstimmen, da leben die gleichen Leute ja immer noch. Mhm. So, egal. Ja, wie ist denn ausgegangen?
Ja, aber in München, also die Sommerspiele sind ja in München schon abgestimmt worden. Also das kriegen die, beziehungsweise die Kandidatur ist genehmigt. Aber der Deutsche Olympische Sportbund wird sich im Herbst ja überhaupt erst entscheiden, welche Stadt es sich bewerben darf. Also es gibt ja 4 Städte, beziehungsweise also Regionen, also München, Berlin, Hamburg und irgendwas, was da in Nordrhein-Westfalen rumwabert, mit Köln ganz vorne auf dem Gesicht sozusagen. Und aber die tun dann immer so, ach nein, wir sind ja irgendwie, das ist ja fies, wenn eine Stadt ganz vorne ist. Ja, so funktioniert halt Olympia, so funktionieren Großveranstaltungen. Aber genau. Das hat man schon bei Essen Kulturhauptstadt gemerkt. Ach nein, nein, das Ruhrgebiet ist ja die Kulturhauptstadt. Ja, erzähl das mal diesen Veranstaltern, die da, also das ist einfach, also es ist fast ein bisschen so, hoffentlich kriegt keiner mit, dass ich hier die größte und wichtigste Stadt bin. Ja, naja, so, also jedenfalls gibt es da jetzt die Abstimmung. Sieht, glaube ich, ganz ordentlich aus. Also richtige Umfragen gibt es da jetzt nicht, aber es gibt jetzt nicht so eine große Bewegung dagegen. Oder wie? Ja, also ich frage mich, was passieren würde, wenn jetzt eine oder mehrere Städte Nein sagen und der Rest ja. Dann würden die wahrscheinlich aus diesem Konzept noch rausgenommen werden, aber.
Na, ist das ein Votum oder ist das bindend?
Naja, offiziell ist es nicht bindend. Das ist ja erstmal nur für die Bewerbung. Also sowas kann gar nicht. Könnte schon bindend sein, aber es ist natürlich de facto bindend. Ja?
Es ist eine Umfrage.
Ja, also eine Volksbefragung könnte man sagen. Also es wird schon jeder gefragt, der da das Wahlrecht hat. Das Kommunale. Deswegen, ja, spannend. In Hamburg ist die Abstimmung dann Ende Mai und in Berlin wird nicht abgestimmt.
Nein, das wäre ja auch sinnlos. Apropos, hast du mitgekriegt, dass sich 56% der Kanadier offensichtlich für eine, ob es repräsentativ war, aber es ist eine Umfrage oder sowas gewesen, dass Kanada der Europäischen Union beitritt. Ich fände es ja nicht ganz unspannend.
Ja, da hat mal irgendeine Redaktion sehr, sehr viel Zeit und hat sich gedacht, was für eine Umfrage können wir in Auftrag geben, wo die Leute dann hinterher über uns reden. Ja, also es ist natürlich Quatsch.
Ja, aber das hieß ja, die EU würde direkt bei Donald Trump vor der Haustür. Das wäre ja, da müsste er ja wirklich in Kanada einmarschieren. Also mit der gleichen Argumentation, warum Putin in der Ukraine einmarschiert ist.
Ja, so. Ja, also... Es ist Quatsch. Also es gibt ja die Kopenhagener Kriterien, die stellen also Rechtsstaat und Demokratie nach vorne, das ist ja gegeben, aber es muss ja geografisch in Europa liegen. Es gibt ja auch einen...
Muss es das, ja?
Ja, eigentlich nicht, denn es gibt ja Gegenbeispiele. Das sind Zypern, das liegt in Asien, also wenn man mal im Atlas guckt, und Malta liegt, also gehört zum afrikanischen Kontinent. Das heißt, das sind sogar ganze...
Grönland
ist nicht mit in der EU.
Echt nicht?
Nee. Das war der erste EU-Austritt, also 1985, nach einer dortigen Volksabstimmung, haben die sich entschieden, ja, was die Dänen machen, ist uns egal, aber wir als Grönland sind autonom genug, um nicht mehr zur EU zu gehören.
Ah ja, okay.
Selbst dann wäre es ja nur ein Teil eines Landes gewesen, das auch zum Teil in Europa liegt, so wie es bei der Türkei der Fall wäre oder ja, selbst Russland könnte ja der EU beitreten. Ich glaube, das ist aber jetzt nicht vorgesehen. Aber Marokko zum Beispiel hat auch einen Antrag seit Ende der 80er Jahre, einen Antrag in Brüssel liegen und der wird nicht beantwortet. Ja, also Marokko will beitreten.
Weil die diese Exklave haben in Spanien oder wie?
Nee, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Also, Marokko hat keine Exklave. Spanien hat eine Exklave. Und Großbritannien hat dann in Spanien die Exklave wiederum. Auf dem Affenfelsen. Also,
egal.
Ja, also es ist...
Erdkunde mangelhaft.
Ja, aber es ist kompliziert. Das ist, glaube ich, das Fazit. Aber die Kanadier werden leider allein bleiben müssen.
Gut, dann ist es so. Okay.
So,
ja, dann ja, wie Berlin?
Ja, da wird auch bald abgestimmt, wenn wir Pech haben. Es ist noch nicht ganz raus. Also es gibt 2 Volksbegehren, die in Berlin laufen. Und Unterschriften sammeln und die wollen...
Moment. Das muss man jetzt auch erstmal ganz wieder sortieren. Ist schon angenommen? Nein, es sollen Volksbegehren in Kraft gesetzt, also in Gang gesetzt werden. Und jetzt wird aber erstmal rumgerannt, ob die überhaupt in Gang kommen.
Nee, es ist schon die zweite Stufe, also die Unterschriftensammlung und die haben sich die Fristen so gesetzt, dass sie dann, wenn es dazu kommt, am 20. September diese Abstimmung machen, weil das natürlich die Wahl ist und man braucht ja ein Quorum. Das heißt, es ist immer sinnvoll, sich da dran zu hängen. Während es für den Berliner Senat in den vergangenen Jahren oft so wie eine Art Sport war, zu begründen, warum es genau an dem Tag nicht geht. Und ja, ich meine, nach der letzten Wahl hat man ja gute Argumente, zu sagen, ach nee, das ist schwierig und der Abstand zu einer Wahl muss aber 6 Wochen betragen. Das 2013, also war die Bundestagswahl und dann gab es eine Volksabstimmung über den Rückkauf des Stromnetzes von Vattenfall, der inzwischen auch wieder passiert ist, aber damals wollte das der Senat auf gar keinen Fall und die haben dann gesagt, nö, macht das mal schön 6 Wochen später. Was ist dann passiert? Da waren natürlich viele Leute zu faul, die es eigentlich gewollt hätten. Also es kam eine Riesenmehrheit über 90% zustande, hat aber nicht gereicht. Und
vom Quorum.
Ja, und das ist natürlich jetzt nicht ganz so nett, sodass man, wenn schon was stattfindet, sich auch wünschen könnte, dass es am Tag der Wahl ist. Naja, so ist es.
Worum geht's denn?
Worum geht's? Es gibt 2 Dinge. Ich weiß nicht, welches, sagen wir mal, das harmlosere. Es sind beide relativ, ja, Berlin-mäßig halt. Also das eine ist Berlin werbefrei.
Okay, kannst du das ganz kurz erläutern?
Ja,
also... Ich stelle mir gerade was ganz Absurdes vor und ich vermute, das ist es auch.
Ja, dann stell mir das doch mal vor.
Naja, ich vermute, dass keinerlei Werbetafel, nichts mehr im Berliner Stadtbild an Werbung vorhanden sein darf. Wahrscheinlich nicht mal mehr die BVG. Obwohl, du weißt gar nicht, gibt es da Werbung drauf? Keine Ahnung.
Ja, also so ist es nicht. Die sagen, Leuchtwerbung, also extra Werbe, Monitore sollen verboten werden, aber also Bushaltestellenwerbung oder Litfaßsäulen, also die sind ja in Berlin auch so ein bisschen heilig, die können bleiben angeblich. Und
jetzt sozusagen selbstleuchtende Werbetafeln, also wegen Lichtverschmutzung oder einfach
unter anderem, also das Argument ist schon, dass die Lebensqualität dadurch sinkt, weil man weil es eben Stress verursacht und zum Beispiel ja auch viele Werbetafeln da sind, also in Wohngebieten, wenn die dann also die ganze Nacht Wohnungen reinleuchten, so dunkel kannst du ja deinen Vorhang gar nicht zuziehen, wie dann zum Beispiel Lichtwechsel oder also wenn da Filmchen laufen, das ist ja schon, kann ich mir schon auch irgendwie sehr anstrengend vorstellen. Also das ist die Motivation. Jetzt müssen die sich natürlich überlegen, wie sollen die Leute mitkriegen, dass wir hier was sammeln, wenn wir selber nicht werben dürfen. Also so ist es natürlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, die machen große Werbetafeln, selbst leuchten, geht abstimmen.
Ja, es ist, ich weiß noch nicht, ob ich da mich beteiligen würde, wenn es dann dazu käme. Also es ist nicht ganz dumm, aber es ist halt so ein bisschen... Ja, Berlin-mäßig.
Und, Berlinisch.
Naja, und vor allem, es ist natürlich dieses, ja, Werbung ist was Schlechtes. Also die Mentalität, wer wird auf so ein Volksbegehren kommen? Das sind ja hauptsächlich Leute, die festangestellt sind und zwar eigentlich nur die beim öffentlichen Dienst, weil selbst wenn man in einer freien Firma angestellt ist, sollte man ja das Interesse haben, dass die Firma auch was verkauft. Also insofern, Werbung muss sein, ist die Frage schon, natürlich muss hier so...
Frage ist immer, ob die so aggressiv sein muss, aber okay.
Ja, und ob es tatsächlich das mit dieser Lichtverschmutzung, das ist ja schon ein Argument, aber immer, also ich kann mir richtig vorstellen, wie homogen die Gruppe ist, die sich das ausgedacht hat. Das sind Leute, die denken, ja, das Geld kriege ich doch sowieso, das, was andere Firmen, das, was freie Firmen schön erwirtschaften, das zahlt mir der Staat als Gehalt aus und in der Gesellschaft sind eben bestimmte Dinge volkswirtschaftlich nötig und dazu gehört, das tut mir leid, dazu gehört eben auch Werbung.
Genau. Gut,
und jetzt kommen wir zum dümmsten.
Oh Gott. Ich vermute, haben die Grünen mit zu tun?
Nee, die Grünen sagen sogar, das ist uns zu krass.
Wow. Worum geht's denn?
Berlin autofrei. Es geht um den Innenstadtring, also innerhalb des S-Bahn-Rings. Das soll also grundsätzlich kein Auto gefahren werden. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also der öffentliche Verkehr natürlich soll da fahren.
Busse, Taxis und
so weiter. Und Dann gibt es noch ganz verschiedene Ausnahmen, nämlich, ich habe hier so einen Artikel dazu, wenn sich der Arbeitsweg durch schlechte Anbindung an Bus und Bahn um eine halbe Stunde erhöht, dürfte man das Auto nehmen. So, jetzt ist natürlich, also das ist eine Ausnahme und andere Ausnahme, das gilt auch für Menschen, die in der Nacht Angst vor Diskriminierung haben müssen. Mhm. Und wir wissen, die beste Diskriminierung, also sozusagen jeder kann das ja behaupten. Also so, es ist wie wenn man...
Na, ich zum Beispiel würde dann sagen, ich habe einen schwindenden Haaransatz und bin sehr dick. Ich habe halt Angst, dass ich von Influencern vermöbelt werde. Also von Beauty-Influencern.
Ja, so. Da hätten sie vielleicht sogar ein bisschen recht, aber du hast schon recht. Und wer ist die Ausnahme? Das ist wie wenn man an der Tankstelle eine Umfrage zum Thema Spritpreise macht. Sind zu teuer. Ach so, ja, das hätten wir noch gar nicht gewusst. Da fragst du jeden, bist du eine Ausnahme? Und dann wird jeder antworten, ja. Also immer zu denken, da merkt man halt so ein Gutmenschenprojekt, so ein linkes Projekt, schafft es nicht einfach sein Anliegen durchzubringen. Da kommt dann irgendein anderer Linker, der sagt, ach cool, lass uns doch noch das Thema Diskriminierung und hier noch alles, und dann werden wahrscheinlich in diesem Gesetz auch ganz genau Volksgruppen oder Geschlechtsgruppen aufgeführt, die diskriminierungswürdig sind. Ja?
Das heißt, die Einzigen, die dann wirklich aufs Auto verzichten müssten, sind alte weiße Männer.
Vielleicht, aber also...
Und die können ja sich dann darauf berufen, dass sie sagen, sie werden bei diesem Gesetz diskriminiert.
So, und das würde dann wahrscheinlich auch durchkommen. Also das, aber mein Punkt ist, dass das so wie selbst, ach, da ist irgendwas von Gutmenschen organisiert, ja, dann setze ich mich da dran. Ich habe zwar mit denen nichts zu tun, aber die müssen das ja auch noch unterbringen. Und dann kommt da das, was sozusagen dann andere wieder abschreckt oder was das Ding inkonsistent und viel zu groß macht, wenn man eben dann sagt, ach da, wahrscheinlich wird dann noch, kann man sich noch eine Ausnahme erkaufen, wenn man irgendwie bei einer Verkehrskontrolle richtig gendert oder wenn man was Veganes dabei hat oder was.
Das heißt aber, du wärst jetzt grundsätzlich erstmal nicht dagegen, also es ist natürlich völlig utopisch, Berlin autofrei zu kriegen, das ist völliger Quatsch in meinen Augen, aber okay. Aber du wärst grundsätzlich jetzt erstmal nicht dagegen.
Also über eine Volksabstimmung Autos loszuwerden, halte ich für falsch. Schon dann eher über das, was wir zurzeit haben, über den Preis, was auch gemacht wird über Parkgebühren, die sind extrem hoch, fast flächendeckend. Was aber in Berlin gemacht wurde und wird, ist Straßen wegnehmen, also irgendwie von den Bezirken zum Beispiel, da nimmt man eine Straße, macht sie dann dicht und erklärt sie zur Fußstraße. Und was wird da passieren? Dann sind die zwei Straßen daneben umso voller. Also das ist die Zahl der Autos, das ist natürlich sinnvoll, die zu senken, aber eigentlich weniger die der Fahrenden als die der Parkenden, die verbrauchen viel Platz. Und die Fahrenden, solange, wenn sie fahren, haben sie ja irgendeinen Zweck. Und jedenfalls also das. Und eine andere Ausnahme ist, warte mal, da habe ich dann auch noch etwas, wo steht das? Ah ja, hier, also bla bla bla, was alles erlaubt ist, Taxen, Nahverkehr und Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb, die nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren. Also Das sind halt Roller oder Fahrräder.
Nein, diese E-Roller, ja.
Ja, aber also.
Wobei die, glaube ich, 25 fahren, egal.
Ja, und das ist eine Riesenbürokratie und jetzt kommt der Knaller. Jeder Dödel darf auch fahren, allerdings nur 12-mal im Jahr. Das heißt, also weißt du, da. Ja, du lachst, aber das ist Realität. Da freuen sich.
Und mal wieder der Beweis, dass gut gemeint. Und gut gemacht, ja. Unüberbrückbare Gegensätze sind. Komm, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock mehr, da noch länger drüber zu reden. Du hast doch bestimmt noch irgendwelche Absurditäten aus unserer wunderbaren Bundeshauptstadt.
Ja, also im Bezirk Mitte, also es werden ja auch Bezirke gewählt im Herbst, gleichzeitig mit der Abgeordnetenhauswahl. Und im Bezirk Mitte trat für die SPD eine Frau Dos Santos an als Kandidatin für das Bezirksbürgermeisteramt, das ja nun relativ prestigeträchtig ist.
Das ist sowas wie ein Bürgermeister quasi. Also diese Bezirke sind ja quasi die Kommunen des Landes Berlin. Also jetzt auch nicht 1:1, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, sie haben halt viel mehr Macht als jede andere Kommune. Das ist ja das Schlimme. Also die Bezirke sind eigentlich der Bösewicht in diesem ganzen Spiel. Und im Bezirk Mitte tritt eine Frau Dos Santos für die SPD an und die ist jetzt irgendwie zurück getreten von dieser Kandidatur, weil rauskam, dass sie seit 2 Jahren krankgeschrieben ist. Und aber diesen Wahlkampf auf vollen Touren macht.
Was macht sie denn? Was macht sie denn beruflich nicht?
Das kannst du mal rausfinden. Und mir dann.
Das weißt du gar nicht.
Ja, das weiß ich gar nicht, weil sie es ja nicht macht. Und aber sie hat eben genug Zeit um hier den Wahlkampf zu machen.
Naja, das klingt aber auf jeden Fall nach öffentlichen Dienst, wenn du mich fragst.
Und jetzt kam dann raus, oder jetzt ihre Pressesprecherin hat gesagt, nein, also jetzt ist alles anders, denn am Montag endet die Krankschreibung, dann geht sie in Elternzeit. Also, ich frage mich ja, wie kann man denn sowas überhaupt auch noch absichtlich so sagen? Ja, das ist doch eine Einladung. Naja, und dann hat selbst die SPD, die auch ja sehr woke ist in Mitte,
genau,
hat selbst gesagt, okay, das reicht uns jetzt, die soll jetzt gehen. Und dann wurde ihr Rücktritt für letzten Freitag angekündigt. Und dann hat sie gemerkt, oh, mein Rücktritt ist ja schon, der kursiert ja schon, ja, dann trete ich nicht zurück. Und dann ist sie aber 3 Tage später doch gegangen. Also könnte jetzt einfach wieder arbeiten. Wie wär's?
Also nach ich der. Ich finde das jetzt gerade nicht. Warte. Hier steht nichts. Warte, dann muss ich jetzt mal direkt Beruf eingeben. Das ist übrigens das nächste Ding, was man nicht machen sollte neben Essen im Podcast, ist live googeln. Weil das ist auch ganz schlimm.
Ja, weil man dann vielleicht die falschen Ergebnisse findet oder irgendwas vorliest, was.
Genau, warte.
Ja, wir machen das jetzt hier mal.
Ach du, alles gut, ich finde es jetzt wirklich nicht. Selbstbedienungsstaat, nee, also wahrscheinlich arbeitet sie in einer Berliner Stadtverwaltung und der ist es unangenehm.
Ja, ob sie das überhaupt selber weiß, weil sie kennt ja ihren Arbeitsweg seit 2 Jahren nicht mehr.
Mal, 2 Jahre, kannst du dir vorstellen, 2 Jahre nicht zu arbeiten?
Nee, aber es kam ja jetzt in den letzten Monaten immer öfter sowas raus. Also in Nordrhein-Westfalen war ja 16
genau.
Jahre.
Genau.
Die war allerdings nicht faul, die war Heilpraktikerin. Das ist.
Also faul?
Ja, aber also, es ist schon erschreckend, was der Staat alles nicht mitkriegt. Und ich meine, so ein Amtsarzt ist ja genau für sowas da, um zu prüfen, was, also wenn sozusagen Zweifel an einem sehr großzügigen Attest von einem anderen Arzt sind.
So, Ihr Arbeitgeber, Senatsverwaltung für Finanzen. Bloß mal so.
Bloß mal so.
Bloß mal so. So, Entschuldigung, weiter.
Ja, also deswegen, das ist, glaube ich, keine Seltenheit. Und wer das macht, entweder sind die so doof und geben dann damit an, was weiß ich, bei Facebook, mir geht's gut, ich lege jetzt die Füße seit 2 Jahren hoch, oder sie sind schlauer und machen es nicht. Und dann kann es ja eigentlich nur, weil dem Bürger oder dem Kunden oder demjenigen, der beruflich quasi von ihr was will, der kann das ja nicht wissen, weil er nicht weiß, wer da zu sein hat. Das heißt, es kann nur der Vorgesetzte, also der Staat, wissen und die kontrollieren es anscheinend zu selten oder gar nicht. Also insofern ist das nach wie vor paradiesisch, dort zu arbeiten. So, apropos paradiesisch im Bezirk, in Neukölln gibt es einen anderen Skandal, der eher tragisch ist. Also da gibt es einen bestimmten Jugendclub, wo immer wieder sexuelle Gewalt passiert, auch mehrfache Vergewaltigungen. Mhm. Und jetzt
an Jugendlichen.
Genau, an vor allem an Mädchen. Und da ist also jetzt irgendwie die Jugendstadträtin, also die Jugendministerin des Bezirks quasi, ist jetzt in der Kritik, weil dieses Jugendzentrum, die Leitung wusste davon, von diesen Vergewaltigungen, und hat aber gesagt, ja, also da könnten ja diese Volksgruppe, die Araber, die das betrifft, die könnten ja stigmatisiert, die könnten ja diskriminiert werden. Und das ist, ich weiß nicht, wie widerlich so eine Denkweise, wie man, also das ist, es gibt ja nichts Widerlicheres, als zu denken, oh, da hat jemand was getan, aber das ist ja per Definition ein Guter, also darf man nicht drüber reden. Und da wurde also dieses Mädchen weggeschickt quasi, ja, wir können da leider nichts machen, weil dann gäbe es halt unerwünschte Kommentare dazu. Und die Jugendstadträtin von der Linkspartei hat natürlich die rechtliche Aufsicht und hat auch nicht besonders viel Empathie, sodass ihr das auch alles egal war. Und die kriegt jetzt einen, keinen Abwahlantrag, aber einen Missbilligungsantrag, der wahrscheinlich auch durchkommt. Aber die wollen nicht unbedingt, dass, also die anderen Parteien wollen nicht unbedingt, dass sie abgewählt wird. Also es ist ja so, in Berliner Bezirken haben die Parteien einen proportionalen Anspruch auf dieses Stadtratsamt. Das ist keine Koalitionsregierung, sondern da darf jede Partei gemessen, also diese Linke, wenn die abgesetzt wird, dann käme ein anderer Linker und das ist der Bezirkskandidat, also der Bezirksbürgermeisterkandidat für die nächste Wahl, der wäre dann quasi ihr Nachrücker und das ist derjenige, der einen israelischen Politiker als Mörder beschimpft hat bei dessen Besuch. Also das ist wirklich auch ein Assi und da sagt man dann lieber die gar nichts macht. Und dann kam auch dann kam noch das der Kommentar, dass die also auch also eigentlich erübrigt sich eine Abwahl dieser Person, Frau Nagel heißt sie, eine Abwahl erübrigt sich, weil sie nach eigenen Angaben ab Juni im Mutterschutz ist. Also das ist wirklich, also man denkt immer, ganz Berlin ist entweder in der Klapse oder im Mutterschutz oder irgendwie, also Hauptsache nicht arbeiten.
Oder fährt Bus.
Ja, oder steckt eben im Bus oder auf der Rolltreppe fest. Also es ist unglaublich, was an dieser Stadt alles nicht gemacht wird oder was den Leuten... Dann zieh doch weg, ja. Also ich werde jetzt
einen
Aufnahmeantrag nach Magdeburg stellen und dann vielleicht...
Um Gottes Willen, wir haben hier genug Verrückte.
Ja, also das soweit zu Berlin. Die Rolltreppen, davon gibt es noch nichts Neues. Die sind immer noch nicht komplett wieder in Betrieb. Sonst, wenn, dann würdet ihr es hier in einer Sonderfolge erfahren.
Ich glaube, das wäre wirklich mal ein Grund für eine Sonderfolge. Ich wehre mich ja hier.
Es sind schon über zwei Monate, also es kann
nicht. Ich wehre mich immer mit Händen und Füßen. Thema, bloß mal hier kleine Nabelschau oder Podcast-Thema, wir ja wegen ihm scheiß Sonderfolgen machen. Ja? Also Donald Trump hat gehustet, wir müssen eine Sonderfolge machen. Das Einzige, wo wir keine Sonderfolge gemacht haben, war als... ich habe den Vornamen schon wieder vergessen, Herr Dürr den Rücktritt angekündigt hat. Da hat selbst jemand mir geschrieben, wir machen keine Sonderfolge. Da war ich ein bisschen stolz auf dich, aber egal.
Aber da gut. Können wir jetzt auch mal noch kurz drüber reden, über Christian Dürr und seinen Möchtegern-Nachfolger Wolfgang Kubicki, den frischen, unverbrauchten Wolfgang Kubicki.
Ja, der ja jetzt in einem Interview sagte, ich lasse mir von Friedrich Merz gar nichts sagen. Und da habe ich gute Nachrichten für Wolfgang Kubicki. Friedrich Merz wird dir auch nichts sagen, weil du Friedrich Merz komplett egal bist.
Ja, also ich frage, also das einzige Argument, was für ihn spricht und gegen seinen Gegenkandidaten, das ist ja so ein Farbloser aus Nordrhein-Westfalen, ist, dass er bekannt ist. Das ist immer, und die Werbung sagt ja, besser die Leute reden schlecht über dich, als dass sie gar nicht über dich reden. Und das ist das Einzige, aber ansonsten ist er ja komplett der Falscheste, der überhaupt möglich ist. Dann doch lieber den alten Lindner wieder ausgraben oder was. Also...
Na, der ist ja jetzt glücklich, glaube ich, in Sandersdorf-Brenner. Oh Gott, wie tief kann man sinken? Egal. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre dafür, dass die FDP ein bisschen Auftrieb kriegt. Ich wäre auch dafür, dass die Grünen mal wieder ein bisschen Auftrieb kriegen, weil je mehr Parteien bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aus dem Landtag rausfliegen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Und ich lese jetzt gerade wieder, dass überall die AfD zulegt. Also hauptsächlich im Westen, also zum Beispiel jetzt auch in Schleswig-Holstein, liegt die AfD zu. Bundesweit liegt die AfD im Moment stabil vor der CDU. Ja, das kannst du jetzt auch nicht mehr auf Umfragefehler schieben und auch nicht, dass es immer nur von Forsa und Insa sind, die Umfragen immer nur, aber es ist egal. Es ist inzwischen stabil. Also bei der letzten Umfrage lag die AfD bei 27%, die CDU bei 24%. Das ist schon, wo man so denkt, Und da wäre es halt gut, wenn Parteien wie die FDP und im Osten halt auch die Grünen, wenn die wieder in die politische Verantwortung mit reinkommen. Einfach um das Spektrum größer zu machen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, haben wir aber wieder mehr Streit. Ja, haben wir. Aber wir sind schon wieder zeitlich.
Ja, also ich wünsche der FDP ja auch alles Gute und deswegen wünsche ich ihr nicht diesen Quartalsirren. Und also es ist wirklich, wie kann man sich das denn auch selber zutrauen? Also der wird. Ja, ich meine, der soll doch seine Rente jetzt schön verlegen.
Naja, ich glaube, dass ab einem bestimmten Alter klickt was um. Also gerade bei so, also der ist ja schon toxisch männlich. Also ich glaube, da brauchen wir ja jetzt nicht weiter drüber zu diskutieren. Ja, und da klackt was um. Das war ja bei Trump genauso. Also das ist ja dann auch, und dann kriegst du halt, und dann willst du, und dann weißt du, also für solche Männer ist es das Schlimmste, in der Vergessenheit zu versinken. Ja. Und deswegen kommen die nochmal raus. Und das wäre ja...
Es gibt ein ganz interessantes Video von Donald Trump 2011, wie er, also jedes Jahr ist ja das White House Correspondents Dinner, wo der Präsident dann immer sehr launige Reden hält. Und es gibt ein Video von 2011, wo der Host Seth Meyers war und der Präsident Obama und beide dreschen sehr stark auf den anwesenden Donald Trump ein, der da sitzt mit sehr versteinerter Miene und mit so. Und da, also es wird ja erzählt, dass er an diesem Abend beschlossen hat, Politiker zu werden. Das ist jetzt ein Zitat aus Mein Kampf. Damals beschloss ich, Politiker zu werden, aus Rache, ja.
Naja, wobei Donald Trump war ja mal bei einem Roast, also es gibt ja The Roast of Donald Trump, der ist aber 20 Jahre her, glaube ich, oder so, also das war überhaupt noch nicht daran zu denken, da war einfach nur diese Medienpersönlichkeit aus The Apprentice und da hat er schon eine ordentliche Portion.
Ja, aber es hat ja, der Roast kam ja vom eigentlichen Präsidenten, vom amtierenden Präsidenten und da hat er gesagt, dir zeige ich's. Und das stimmt ja.
Der hat ja, also Obama hat ja definitiv Comedy-Talent, also das muss man ja sagen.
Ja, und er hatte ja mit allem Recht, was er über ihn gesagt hat.
Natürlich hatte er mit allem Recht.
Stimmt ja auch.
Das Schöne ist, egal was du über Donald Trump sagst, du hast Recht.
Ja.
Also Trump ist ja so, du kannst ja sagen, was du willst. Und wenn es nicht stimmt, stimmt es irgendwann.
Ja, das stimmt.
Ja, so.
So.
Okay, haben wir noch was Irres?
Nein, jetzt bin ich raus.
Gut. Dann sind wir fast durch. Das war mal wieder, das war so eine Typ, es ist eigentlich nichts so. Wir haben nicht über den Tankrabatt gesprochen. Tut mir leid, das müssen wir jetzt noch. Wir haben nicht über den Tankrabatt gesprochen. Deutschland ist gerettet. 17 Cent Mineralölsteuernachlass für 2 Monate. Das heißt, für mich, die Mineralölkonzerne werden pro Liter 17 Cent mehr verdienen. Wahrscheinlich 19. Sagen wir 25.
Ja. Ja.
Also, was das, dass die nichts lernen. Die lernen nichts.
Aus den 2 letzten Krisen, also aus der Russland-Krise nimmt man den Tankrabatt nochmal, also allerdings nennt man ihn nicht so und macht es auch ein bisschen anders. Aus der Corona-Zeit macht man dieses mit dieser Einmalzahlung, die von den Arbeitgebern bezahlt werden. Weißt du, der Staat sagt, ach cool, liebe Arbeitgeber, jetzt hetzen wir mal die ganzen Arbeitnehmer gegen euch auf. Jeder hält die Hand auf, weil auch mein Kumpel, der woanders arbeitet, kriegt es ja auch. Und der öffentliche Dienst wird es auch kriegen. Selbst die 2 Stadträtinnen, die da jetzt in Elternzeit sind, die kriegen es auch.
Sven Schulze aus Heteborn hat gesagt, Sachsen-Anhalt zahlt das nicht. Wir haben 63.000 Beamtinnen, also MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst. Keine Chance. Überleg mal, das wären 63 Millionen. Nein, haben wir nicht. Gibt's nicht.
Ja, ja, also wir haben's, oder der Staat braucht es ja auch nicht. Das ist ja ganz bequem, beziehungsweise doch in dem Fall ja schon, bei seinen Angestellten schon. Aber in der freien Wirtschaft kann er das wunderbar sagen. Ich meine, es ist ja trotzdem ein Vorteil, wenn also weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer das irgendwie versteuern oder verbeitragen müssen, weil dann kann das ja Bestandteil zum Beispiel von Tarifverhandlungen sein. Und das sozusagen, das ist dann eher der Wink mit dem Zaunpfahl bei der nächsten Tarifverhandlung, so eine Einmalzahlung, um den Arbeitgebern ein bisschen entgegenzukommen bei den Prozenten, bei den Erhöhungsprozenten. Also das ist ja der Gedanke dahinter. Man muss ja immer auch fair bleiben und sagen, was wollen die damit überhaupt? Aber ich finde, die Haltung ist einfach schon so dieses, ja, jemand anders darf ja gern was bezahlen, um andere zu entlasten. Und da fallen natürlich die Selbstständigen dann auch wieder raus. Aber naja, also will ich mich nicht beschweren. Und wovor ich aber riesige Angst hatte, dass die Regierung jetzt mit einem Zaubermittel um die Ecke kommt, das auch aus der Corona-Zeit ist, nämlich die Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr zu senken. Das haben sie ja 2020. Das zweite Halbjahr war ja sowohl der volle als auch der ermäßigte Steuersatz. Die waren ja um einige Prozentpunkte gesenkt. Und da musste sofort alle Software in allen Firmen neu programmiert werden, im Finanzamt und so weiter. Und am Schluss in der Steuererklärung hieß es, schreiben Sie uns einfach nur die Summe auf, die Sie grundsätzlich bezahlt haben. Wir sind zu faul, das jetzt mit diesen 4 Steuersätzen nachzurechnen. Also, dass im selben Jahr, weil eine Umsatzsteuer berechnet sich nun mal aufs Jahr. Du kannst ja auch schwer sagen, ja, der normale Einkommensteuersatz kann ja auch nicht mitten im Jahr plötzlich anders werden, weil da kann man sagen, ja, ich habe ja alles quasi nach oder vor dem Stichtag verdient und muss deswegen weniger zahlen. Also, und damals war es ja so, da stand, glaube ich, 2 Tage vor dem Inkrafttreten, stand das Gesetz erst im Bundesgesetzblatt. Das heißt, die Firmen hatten eigentlich 2 Tage Zeit, um alles umzustellen. Ja, da klingelt die Kasse bei den Softwareentwicklern. Also, da hatte ich richtig Angst vor. Und das hat aber der Merz dann doch nicht gemacht, muss man sagen.
Genau. Ja. Also wie gesagt, diese ganzen Maßnahmen sind völlig für den Arsch. Das Einzige, was wirklich was bringen würde, wäre so ein netter Preis. Also ich bin ja auch Pendlerpauschale erhöhen, kann man grundsätzlich mal machen, darum geht's nicht, weil diese Pendlerpauschale, das ist ja ein fester Betrag und die müsste eigentlich auch an die Inflationsrate und so weiter gekoppelt werden. Auch da müsste man eigentlich prozentual vorgehen, aber okay, ist halt wie es ist. Aber auch Übergewinnsteuer, auch darüber kann man mal reden, aber ich würde allgemein mal eine Übergewinnsteuer einführen. Da muss man nicht jedes Mal, wenn eine Krise ist, darüber diskutieren. Wenn ein Konzern, warum auch immer, aufgrund von Krisen übermäßig Gewinne ab, kann man doch automatisch sagen, dann zahlen wir da bitte mal 50% Steuern drauf. Also, wo ist das Problem? Kann man mal machen. Aber das sind alles keine Maßnahmen, die jetzt sozusagen ja, die Tankstellenpreise drücken. Das Einzige, was einen Tankstellenpreis nachhaltig drücken würde, wäre ein Deckel.
Ja, und das kann man, das kann man nicht, ja gut, bei der Miete gibt es ja auch einen Deckel, das ist ja auch, ja. Also oder, den Deckel gibt es nicht, aber das gibt eine Preisbremse, also prozentual so und so viel und genau. Weiter darf es nicht, also dann, wenn das ein angespanntes Gebiet ist. Aber ja, also da muss man schon aufpassen, weil der Markt wird nicht denken, ach stimmt, der Staat hat ja jetzt gedeckelt, ja jetzt darf der Ölpreis auch nicht weiter steigen und die Iraner werden dann die Straße von Hormuz freigeben, weil, der deutsche Staat kommt sonst nicht zurecht. Also da muss man schon aufpassen, dass man sich da nicht Absurdität auflädt.
Du koppelst es einfach an den Ölpreis, so einfach ist es, und zwar, es ist doch nachvollziehbar, dass man sagt, im Abstand von 2 Wochen oder so, der Ölpreis hat vor 2 Wochen das gekostet und da also darf der Gewinn nicht mehr als so und so. Darf er sein, macht es, aber dann zahlt ihr bitte 50% Steuern da drauf. So einfach.
Ja.
Oder 90.
Schreibt mal dem 90. Klingbeil einen Brief. Übrigens, apropos Klingbeil, ich habe letzte Woche auch eine Karikatur gesehen. Wir haben ja über Mario Adorf gesprochen und sein beliebtestes Zitat. Und das war tatsächlich Bestandteil der Karikatur, wie Klingbeil
Natürlich.
So bettelnd nach
Geld.
Oben guckt auf die Wolke und von oben kommt Herr Adorf mit seinem Zitat.
Ich scheiße dich zu mit meinem Geld.
Ja.
Apropos Geld, das verdienen wir hier. Ja, aber wir verdienen hier leider kein Geld, also nicht mit dem Podcast, das machen wir aus freien Stücken, weil Tillmann mich mit vorgehaltener Waffe dazu zwingt. Nein, es ist tatsächlich ein Hobbyprojekt. Das heißt, wenn ihr das unterstützen wollt, schreibt uns da einfach mal, worüber sollen wir denn mal reden oder weiß ich nicht, macht Vorschläge oder erzählt Tillmann, wie schön seine Stimme ist. Mir ist es relativ egal, schreibt uns an luke@hengstmanns.de oder an luke.hengstmanns.de unter dieser Folge, könnt ihr hier kommentieren. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder, es sei denn, wir haben Grund für eine Sonderfolge, ich glaube nicht. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.